Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei Glückskinder. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du diese Folge jetzt auf Spotify bzw. als Podcast hörst, dann möchte ich dir sagen, dass es diese Folge auch auf YouTube gibt. Das heißt, du kannst das auch anschauen, wenn du möchtest. Und das heutige Thema ist, also ich habe Fragen eingesendet bekommen über eine Newsletter-Abonnentin, die auch meinen Podcast hört. Und bin da immer total dankbar dafür. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, so, oh, ich habe eh schon immer mal wieder zwischendurch eine Frage oder irgendwas, was mich beschäftigt, was irgendwie unbeantwortet geblieben ist bei allen Ressourcen, die ich so konsumiere, dann zögere nicht und schreib mir gern eine Mail. Die findest du auf meiner Website. Also du kannst auch das Kontaktformular benutzen auf www.yvonnegeorge.de. Und dann schick mir gern deine Fragen. Und die Fragen, die ich heute erreicht habe, beziehungsweise die ich auch schon beantwortet habe schriftlich, die lese ich dir jetzt mal vor. Und zwar ging es der Hörerin darum, dass sie nicht sicher ist, wann es Sinn macht, gewaltfreie Kommunikation mit ihren Kindern anzufangen, also ab welchem Alter. Und ja, welches Alter ist denn entwicklungsmäßig eben geeignet, ja? Und sie schreibt des Weiteren, dass es ihr häufiger so geht bei der Anwendung und der Einübung von GFK und vom Gefühlswortschatz. Und hat eben gefragt, ob ich ihr Hinweise dazu geben kann. Und ich habe beim Beantworten der Mail gemerkt, wie inspiriert ich war und habe da richtig viel aufgeschrieben und möchte das jetzt mal in der Podcast-Folge mit dir teilen, weil ich davon ausgehe, dass es vielen Eltern bzw. Fachkräften so geht, dass da eine gewisse Unsicherheit ist, was das angeht. Und zwar habe ich diese vier Fragen herausgefiltert. Was ist das perfekte Alter für GFK, also GFK, gewaltfreie Kommunikation? Was ist das perfekte Alter für den Gefühlswortschatz? Und was ist das perfekte Alter für die Anwendung und Einübung von gewaltfreier Kommunikation mit Kindern? Und ab welchem Alter kann ich die eine oder andere Übung mit Kindern machen? Zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge habe ich ja eine Übung vorgestellt, die du mit deinem Kind machen kannst und auch für dich selbst machen kannst. Da ging es um den Vagusnerv. Und das war zum Beispiel eine Frage, ab wann kann ich denn diese Übung zum Beispiel machen? Und genau, diese Fragen werde ich jetzt der Reihe nach beantworten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Und ja, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, Tipps oder was auch immer, dann nimm gern Kontakt mit mir auf, auch gerne auf Instagram. Mein Instagram-Handle ist yvonnegeorge.de. Und lass uns loslegen. Also von 0 bis 7 Jahren saugen Kinder ja alles auf wie kleine Schwämme. Also wirklich alles wie. Ich habe das so beschrieben mit dem Bild der Großmutter, wenn du das Märchen Rotkäppchen kennst. Die Kinder haben wie die vermeintliche Großmutter bei Rotkäppchen riesige Augen, gigantische Ohren und vor allem super feine Antennen, mit denen sie alles aufnehmen und wahrnehmen und aufsaugen, was um sie herum geschieht. Und die Aufgabe ist ja für diese Kinder, die hier auf der Welt ankommen, sage ich jetzt mal, erstmal alles aufzusaugen und dann Stück für Stück zu sortieren. Denn sie kommen ja auf die Welt und haben keine Ahnung, wie sie funktioniert. Und bis zum Alter von 1,5 bis etwa 2 Jahren ist ihre Identität sogar mit der Bindungsperson. Also ich sage jetzt Bindungsperson mit Absicht, weil es muss ja nicht immer die Mutter sein, die die Hauptbindungsperson ist. Und daher ist es so, dass bis zu dem Alter von 1,5 bis etwa 2 Jahren ungefähr die eigene Identität gar nicht von der Bindungsperson getrennt werden kann oder getrennt wird. Also das ist sozusagen verschmolzen. Und je jünger, desto mehr verschmolzen ist es halt, ne? Also bis die erste Autonomiephase beginnt. Und dann geht es eben los, dass die Kinder ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Willen sozusagen, ihre Willenskraft, ihre Durchsetzungsfähigkeit und auch eigene Wünsche, also wo sich das Ego sozusagen ausbildet. Und ab dem Alter geht es eben los, dass dann eben auch sie ihr eigenes Nein, ihre eigenen Grenzen erkennen. Und dann beginnt es eben, dass sie von der Bindung, von der extremen Bindung, von der sie ja auch am Anfang noch sehr abhängig sind, in die Autonomie und mehr in die Selbstständigkeit gehen. So, und alles, was vorher, also alles, was in den ersten 7 Lebensjahren passiert, ist Sammeln von Eindrücken, Sammeln von Informationen. Alles wird ungefiltert aufgesaugt und alles, was gesagt wird, alles, was erfahren wird, alles, was erlebt wird, wird gespeichert. Und diese Inhalte werden sozusagen im Laufe der Zeit sortiert, einkategorisiert. Und das hängt zum Beispiel von unterschiedlichen Faktoren ab, wie gut die Inhalte sortiert und kategorisiert werden im Gehirn. Zum Beispiel vom Stresslevel. Also während der ersten Zeit, vor allem während der ersten frühen Lebensjahre, ist eben der Bindungsalarm am häufigsten. Also das ist eben der häufigste Punkt, warum Stress ausgelöst wird. Natürlich auch der eigene Frust, ne? Also ab dem Alter von 1,5 Jahren ungefähr, ab dem Beginn der Autonomiephase der ersten, kommt eben der Frust dazu, weil das eben noch nicht funktioniert. Und wie oft wollen Kinder irgendwas haben, was eben gerade nicht mehr geht, ne? Zum Beispiel der Keks dann nach dem Abendbrot oder so, weil die Keksschüssel auf dem Tisch steht und dann sehen die das und wollen das natürlich unbedingt haben und dann geht's aber nicht. Das ist frustrierend. Das ist auch frustrierend, wenn Kinder irgendwas bauen wollen, was dann zusammenfällt und so weiter, ne? Und vorher, also vor diesen 1,5 Jahren, 1,5 bis 2 Jahren, ist der häufigste Stressor der Bindungsalarm. Und wenn ein Kind ein Bedürfnis hat, das kennst du vielleicht auch von dir selbst, dann ist es nun mal sehr frustrierend, wenn wir die nicht selbst erfüllen können. Und deswegen ist die Autonomiephase wichtig für die Entwicklung, weil die Kinder da ja auch in die Unabhängigkeit gehen, in die Selbstwirksamkeit und so weiter. Und genau, ein anderer Stresslevel ist eben der Bindungsalarm. Und Bindung, also wir sind ja Bindungspersonen, das sage ich, glaube ich, in jeder Podcast-Folge mittlerweile. Und das bedeutet, dass wir ja von unseren Bindungspersonen abhängig sind, weil wir eben noch nicht fähig sind, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn wir Stress haben, also wenn der Stresslevel hoch ist, dann können wir nicht lernen, dann können wir uns weniger gut entwickeln. Und wenn wir häufig in Bindungsnot sind, die übrigens ausgelöst wird, wenn die Bindungsperson ihre Verfügbarkeit, also ihre bedingungslose Verfügbarkeit vom Verhalten des Kindes abhängig macht, dann ist es erstmal am wichtigsten, das zu klären. Das heißt, immer wenn ein Bindungsalarm angeht im Kind, ist es das Allerwichtigste für das Kind, die Bindung wiederherzustellen. Und da kommt diese hohe Kooperationsbereitschaft ins Spiel, weil Kinder ja eben von der Bindung abhängig sind und daher die Wahrscheinlichkeit zum Kooperieren höher ist. Und wenn wir da genauer hinschauen, dann sehen wir auch schon, wo es schon Kooperationsversuche gegeben hat, die vielleicht von der Fachkraft oder von dem Elternteil, von den Betreffenden einfach übersehen wurden. Also ich beobachte das sehr häufig, dass schon vorher so Anzeichen bzw. Kontaktaufnahmen und Versuche in Bindung zu bleiben und ko zu kooperieren da sind und irgendwann ist halt der Fa das Fass, dann, ne, das ist dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann kommt es eben zu Frust und dann wird eben ja geschrien oder geweint oder was auch immer. Also Fakt ist erstmal, muss alles dafür getan werden, um wieder in Bindung zu kommen. Und dann entsteht, ja, also dann sinkt das Stresslevel von dem Bindungsalarm sozusagen ab, weil wir sind erstmal wieder in Bindung, erstmal ist alles wieder gut. Und dann können die anderen Lernaufgaben dazukommen. Denn was auch besonders wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ist, dass die Bindung vom Kind zur Bindungsperson eine andere ist als die Bindung der Bindungsperson zum Kind. Ja, also das Kind hat zu dir als Elternteil oder als Fachkraft eine andere Bindung als du zu deinem Kind. Im Deutschen ist es ein bisschen schwierig, weil es nur die Bindung gibt, also nur das Wort Bindung und im Englischen ist es sozusagen der Unterschied zwischen Bonding und Attachment. Ja, so nehmen wir mal an, das Kind ist in Bindung und essentielle Bedürfnisse sind befriedigt. Ja, also das Bindungsbedürfnis ist eben das essentiellste Bedürfnis neben Essen, Trinken. Also das gehört zu den Grundbedürfnissen. Und nehmen wir an, das Kind ist in Bindung, also das Bedürfnis ist befriedigt. Und nehmen wir mal an, das Umfeld von dem Kind, von dem Betreffenden ist auch bedürfnisorientiert. Das heißt, es wird auf die Bedürfnisse geachtet. Ja, wir achten darauf, dass wir uns gegenseitig sehen und hören und so weiter. Dann ist die Basis für Entwicklung, für die ideale Entwicklung perfekt. Ja, also ein bedürfnisorientiertes Umfeld und dass dieses essentielle Bedürfnis nach Bindung stets befriedigt ist. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Kind frustriert ist, weil irgendwas nicht funktioniert. Zum Beispiel ist der Turm umgefallen oder so, den das Kind gerade aufgebaut hat, oder es will irgendwas haben, was nicht geht. Dann ist es wichtig, dass diese Bindung nicht unterbrochen wird oder gestört wird, indem ich meine Bindung an Bedingungen knüpfe. Ja, also indem ich jetzt sage, jetzt hör auf, dich so zu verhalten, sonst bin ich böse auf dich und entziehe dir halt meine Liebe. Also so redet natürlich niemand, aber mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer das mit der stillen Treppe oder das Kind eben ins Zimmer schicken, wenn es gerade wütend ist oder so, dann arbeite ich halt mit Trennung und dadurch ist das Bindungsbedürfnis natürlich unterbrochen. Und daher sollten wir wissen, was die Bindung eben fürs Kind bedeutet und was es andersrum bedeutet, weil die Bindung deines Kindes zu dir ist an Überleben geknüpft, weil das Kind ist von der Bindungsperson immer abhängig und es geht da wirklich ums Überleben. Daher ist es wirklich so ein großes Thema, wenn wir nicht in Bindung sind oder wenn wir ständig Angst haben, dass es eben keine konstante Bindung gibt, dass es kein konstantes Umfeld gibt, wo ich mich drauf verlassen kann, ne, diese Regeln, Strukturen, Führung und so weiter. Wenn jeden Tag alles anders ist, wenn gestritten wird viel und so weiter, dann erzeugt es halt Stress im Nervensystem des Kindes und dann fällt es halt auch schwer zu lernen, beziehungsweise die eigenen Bedürfnisse werden auch zurückgestellt zugunsten dieses Bindungsbedürfnisses. Und die Bindung von Erwachsenen zum Kind ist nochmal eine andere. Also diese typische Mutterliebe zum Beispiel, Vaterliebe. Da geht es eher darum, ich habe das Bedürfnis, eben mein Kind zu behüten und zu beschützen und zu versorgen. Ja, und das ist eine andere Form von Bindung, weil es da nicht ums Überleben geht. Das heißt, rein biologisch und psychologisch ist die erwachsene Person natürlich im Vorteil, weil sie sich schon selbst versorgen kann. Sie ist nicht abhängig vom Kind. Andersrum ist es schon der Fall. Das müssen wir einfach wissen und wirklich abspeichern und da anhand dieses Wissens unsere Entscheidungen treffen, beziehungsweise unsere Verhaltensweisen auch reflektieren, weil es ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema für das Kind, wenn es zum Beispiel aus der Gruppe ausgegrenzt wird und ausgeschlossen wird. Und ich habe 13 Jahre ja in Berlin-Hellersdorf als Familienhelferin gearbeitet und weiß, dass Kinder mit unsicheren Familienverhältnissen eben zum Beispiel nicht gut lernen können. Dadurch kommt es eben auch zu Entwicklungsverzögerungen. Also mit Lernen meine ich jetzt nicht nur das Lernen in der Schule, Lesen und Schreiben lernen, sondern Kinder sind ja permanent im Lernprozess jeden Tag. Ja, und es gibt sogar, also in meiner Ausbildung zur Bindungspädagogin haben wir Videos gesehen, wo Kinder dann echt auch so tun, als ob sie spielen, obwohl sie innerlich total gestresst sind, aber sie passen sich an, sie tun so, als ob, weil sie eben trotzdem innerlich diesen Stress haben, diesen Bindungsalarm. Und wie gesagt, dann können sich diese Kinder eben nicht, also wenn sie sich innerlich nicht angebunden fühlen, können sie sich durch diesen hohen Stress eben nicht so sehr auf ihre Entwicklung und aufs Lernen konzentrieren. Und das kommt natürlich dann zu Entwicklungsverzögerungen, zum Abfall von schulischen Leistungen zum Beispiel auch. Und du kannst dir das vielleicht so vorstellen, dass du auf der Arbeit bist und du plötzlich bekommst du einen Anruf, wo dir gesagt wird, dass dein Lieblingsmensch, dein Kind, dein Partner, deine Partnerin einen Unfall hatte. Und du kannst jetzt mal versuchen, dich da reinzuversetzen, wie sich das anfühlt. Ja? Kannst du dich in diesem Zustand wirklich noch auf deine Arbeit konzentrieren? Oder wenn du zum Beispiel gerade in einem Seminar sitzt, kannst du dich dann noch auf die Inhalte konzentrieren? Oder bist du im Kopf die ganze Zeit da und würdest am liebsten sofort los und zu deinem geliebten Menschen hin, gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich denke eher, dass es nicht der Fall sein wird, dass du dich da einfach hundertprozentig auf deine Aufgabe konzentrieren kannst, wenn wir innerlich diesen Bindungsalarm haben, diese, oh Gott, wie geht's jetzt meinem Partner und so. Und wenn wir dann noch so weit denken, dass für das Kind diese Bindung ja überlebenswichtig ist, dann können wir uns ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn das Kind eben in einer Situation ist, wo die Familienverhältnisse eben unklar sind und wo die Bindungspersonen nicht verlässlich sind, immer wieder anders reagieren oder es bestimmte Systeme gibt in der Familie, bestimmte Regeln, die eben dem Bindungsbedürfnis oder diesem natürlichen Entwicklungsprozess von Kindern entgegenwirken. Ja, zum Beispiel, indem bestimmte Regeln stattfinden in der Familie, die nicht bindungsorientiert oder bedürfnisorientiert sind. Und die Angst, die dann aufkommt in diesem Moment, ne, dieses Gefühl der Sorge, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, die sind eben viel stärker als die Aufgabe, die gerade in der Schule, in der Arbeit oder in diesem Seminar als Beispiel anstehen. Und das liegt eben daran, dass eine grundlegende Sache im Leben gerade gefährdet ist, und zwar die Bindung. Also der Hauptfokus liegt dann erstmal auf der Bindung, und häufig ist es dann auch so, dass Kinder dann ihr Verhalten anpassen, um wieder in Bindung zu sein. Und dann ist es super wichtig, also ne, mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt gerade schon gemeinsam erarbeitet haben, ist es total wichtig, dass wir uns eben selbst bewusst machen, wer wir sind. Und das Aufwachsen im familiären Umfeld legt eben die Basis für das weitere Leben. Daher ist es meiner Ansicht nach total wichtig, dass wir uns da selbst reflektieren und auch bestimmtes Wissen uns aneignen, gerade wenn wir Kinder begleiten. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich dieses Bindungs- und Traumawissen auch erst nach meinem Studium als Sozialpädagogin bekommen habe. Und ich hätte mich gefreut, wenn ich das gleich im ersten Studienjahr oder vielleicht sogar schon im Fachabi zum ersten Mal gehört hätte. Aber leider war es nicht so. Und deswegen bin ich jetzt hier und erzähle das jedem, der es hören will oder nicht hören will. Und eben im Umfeld der ersten Jahre werden die grundlegenden Programmierungen im Gehirn gefestigt. Gerade das erste Lebensjahr, da passiert so viel. Und da werden eben diese grundlegenden Bindungsmuster angelegt, die Auswirkungen später dann haben auf unsere Beziehungsmuster, wie wir Beziehungen führen und auch vielleicht, wie gut wir in der Karriere sind, weil das sind alles schon höhere Bedürfnisse in der Bedürfnispyramide, wenn du die kennst. Dann, also ne, da diese Beziehung, dieses Beziehungsthema. Alles, was in den ersten Lebensjahren in unserem Gehirn angelegt wurde, übernehmen wir. Das übernehmen wir in unsere Beziehungen, in unsere romantischen Beziehungen, in unsere Freundschaftsbeziehungen, in unsere Beziehungen mit uns selbst. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass diese ersten Lebensjahre, also ne, in den ersten Lebensjahren lernen Kinder alles. Ich habe das erzählt, die saugen alles auf wie ein Schwamm durch Beobachten und durch ihre feinen Antennen und durch Nachahmen vor allem. Und häufig ist es ja so, dass Kinder dann etwas nachahmen, was wir selbst unbewusst als Verhalten machen, aber die Kinder machen das dann deutlich. Und dann fühlen wir uns natürlich getriggert, weil das unbewusste Sachen sind, die wir machen. Aber wir sehen das dann, die Verhaltensweise beim Kind. Diese Verhaltensweisen triggern uns dann nur, weil sie in uns selbst noch unbewusst sind. Und genau deswegen ist es total wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen Persönlichkeit, mit unserer Geschichte, mit unseren Triggern und das, also es geht nicht darum, dass wir jetzt jahrelang, jahrzehntelang irgendeine Psychoanalyse oder eine Therapie machen, sondern es geht eben darum, wo habe ich im Hier und Jetzt und im Heute ein Problem oder wo kommen im Hier und Jetzt Sachen hoch? Und da finde ich die gewaltfreie Kommunikation ein super Tool, um sich da auch selbst klar zu werden, was im Hier und Jetzt und heute in mir lebendig ist, was da für Gefühle sind, was da für Bedürfnisse sind und so weiter, wie ich normalerweise reagiere, wie ich gerne reagieren möchte, welche Strategien es gibt, um für diese Situation, um gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, ab wann ist der beste, jetzt habe ich die ganze Zeit über das Bindungsverhalten gesprochen, über die Bindung und warum die so wichtig ist. Das ist übrigens auch in meinem aktuellen Kurs Gewaltfreie Kommunikation und Bindungspädagogik. Das ist ein Online-Kurs, ein Selbstlern-Online-Kurs. Da lernst du das alles, was ich dir gerade erzählt habe. Und da wirst du auch die Wichtigkeit sehen, warum Kinder sich eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Und jetzt kommt eben diese Frage, ab wann ist der beste Zeitpunkt, um Kindern diese Dinge eben beizubringen? Und wenn es um GfK und den Gefühlswortschatz geht, dann sage ich ganz deutlich von Anfang an, also bei gewaltfreier Kommunikation und Gefühlswortschatz zum Beispiel geht es ja um die Kommunikation, um das Verhältnis, um die zwischenmenschlichen Beziehungen, was bei Kindern sofort möglich ist. Ja, schon als Säugling findet Kommunikation statt und schon im Mutterleib, also wenn wir noch weiter zurückgehen, findet ja schon Kommunikation statt. Das Kind nimmt vieles auf, nimmt alles auf, was es erlebt. Und wenn du als Elternteil oder als Fachkraft in der Kita oder in der Schule mit deinen Kollegen, Kolleginnen einen Gefühlswortschatz etabliert habt, dann lernt dein Kind natürlich selbst, weil es ja so ein Schwamm ist, der alles aufnimmt, von selbst irgendwann die Gefühle zu benennen, zu erkennen. Und das Kind beobachtet sowieso die ganze Zeit. Und die Frage ist, wie authentisch bist du in deinem Alltag, damit dein Kind, es spürt sowieso, wie du dich fühlst, davon mal abgesehen, ja. Also auch wenn du was anderes sagst, wenn du zum Beispiel innerlich total wütend bist, aber lächelst und sagst, ist alles gut, dann merkt das dein Kind natürlich. Also es hat so viel Antenne, es wird es natürlich nicht benennen können und sagen können, Mensch, du bist da aber gerade unauthentisch in dem Moment, sondern es spürt irgendwie, stimmt was nicht. Ja, und das kann natürlich auch zu Frust führen, weil wenn ich ein unauthentisches Gegenüber habe, dann fehlt es mir auch wieder an Orientierung und an einem Vorbild, an der Führung. Die Kinder wollen ja lernen, ja, die wollen ja lernen, was, wie die Welt funktioniert. Und auf jeden Fall ist die Antwort auf die Frage, ab wann fange ich an, meinem Kind den Gefühlswortschatz beizubringen, dadurch, dass dein Kind sowieso alles aufsaugt, ist es halt wichtig, dass du oder ihr als Familie von Anfang an, am besten so früh wie möglich, einfach, ne, das kann man ja auch schon bevor Kinder da sind, in der Beziehung machen, über die Gefühle reden und über die Bedürfnisse, also da eine bestimmte Kommunikation einfach etablieren. Eine emotionsbasierte Kommunikation, wenn ihr, wie gesagt, einen Gefühlswortschatz etabliert habt, dann lernt das Kind automatisch und wie von selbst Gefühle zu benennen. Und wenn es ein bedürfnisorientiertes Umfeld gibt, dann baut das Kind automatisch einen Bedürfniswortschatz auf. Das ist ganz normal, weil ihr werdet ja im Alltag auch über solche Sachen reden. Das ist ja jetzt nicht so, dass ihr euch hinsetzt und sagt, okay, wir lernen jetzt mal bestimmte Gefühlswörter, sondern das Kind lernt das ja automatisch, indem ihr das vorlebt. Und da geht es eben darum, also das geht um Verkörperung mehr oder weniger. Ja, und das ist natürlich schwer, wenn man das selbst noch nicht gelernt hat und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, Mensch, ich spüre ja meine eigenen Gefühle gar nicht. Und das wäre dann halt wichtig, dass ihr mit euch anfangt und euch um euch selbst kümmert und schaut, okay, was sind jetzt die ersten Schritte? Wie kann ich eben feinfühliger werden mit mir selbst, ja? Und wichtig ist, dass du dir bewusst machst, welches Ziel dahinter ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will, dass mein Kind über die eigenen Gefühle sprechen kann, dazu braucht es eben nicht unbedingt einen Gefühlswortschatz wie Vokabeln lernen, sondern es braucht zuallererst einen sicheren Raum, in dem es okay ist, dass Gefühle überhaupt gezeigt und ausgedrückt werden. Ja, also es kann nicht sein, dass wir sagen, okay, ich will jetzt, dass mein Kind über Gefühle spricht, aber wenn es bestimmte Gefühle zeigt, dann wird es unter Umständen bestraft dafür und dadurch bringt es auch nichts, wenn ich mich zum Beispiel einmal in der Woche mit meinem Kind hinsetze und da so ein Bilderbuch angucke über Gefühle und gleichzeitig aber bestimmte Gefühle gar nicht gezeigt werden dürfen oder okay sind in der Familie. Also es braucht auf jeden Fall einen sicheren Raum, einen sicheren Ort, wo Emotionen okay sind, wo die sein dürfen und wo nicht bestraft wird für die Emotionen. Und mit Bestrafen meine ich auch sozusagen dieses ablehnende Verhalten, weil dadurch das Bindungsbedürfnis natürlich wieder nicht erfüllt wird, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit uns so klar wie möglich sind und dass wir als Erwachsene erstmal klar kommunizieren können. Also Hashtag nochmal mein Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Bindungspädagogik ist noch, falls du diese Folge jetzt schon zeitnah hörst, bis zum 21.01. habe ich noch ein Early Bird drin. Also das ist wirklich ein No-Brainer. Und schau da gerne mal vorbei auf meiner Website www.yvonnegeorge.de. Der Kurs wird gerade nochmal neu gelauncht und ich werde auch viele Inhalte nochmal neu aufnehmen. Von daher kannst du dir jetzt nochmal die Chance nutzen und den Preis sichern, den alten Preis. Und genau, also dadurch, also es ist halt total wichtig, dass wir selbst erstmal lernen, so klar wie möglich zu kommunizieren, was in uns gerade los ist. Und natürlich sind wir Erwachsene auch genervt, ne? Gerade wenn der Tag lang ist, die Arbeit, dann haben wir zwei, drei kleine Kinder oder ne, Kinder unter 5. Ich verstehe natürlich die eigene Frustration, aber es ist halt total wichtig, dann auch zu sagen, ich bin gerade total frustriert, weil ich hatte einen total langen Tag und das hat gerade nichts mit dir zu tun. Und ich kann jetzt, habe jetzt einfach keine Lust, irgendwas vorzulesen oder ich habe jetzt einfach ich brauche jetzt mal Zeit für mich, ja. Und das ist natürlich wichtig, dass Kinder das lernen und so, dass es so klar wie möglich einfach ausgesprochen wird, weil dann ist das, ne, dieses ganze Ding mit dem Bindungsbedürfnis, dann ist das auch klar. Ah, ich habe jetzt hier gerade nichts falsch gemacht und ich muss jetzt hier nicht Angst haben um meine Bindung oder um meinen Selbstwert oder meine Identität oder und so weiter. Und wenn dann noch klar ist, ja, also nochmal, ne, der sichere Raum, dass Gefühle sein dürfen und bedürfnisorientiertes Umfeld, ne, indem wir davon ausgehen, es ist immer gerade irgendein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist, aber es ist halt wichtig, dass wir darüber sprechen und welche Bedürfnisse sind halt am wichtigsten und welche sind vielleicht nicht so wichtig. Und indem du sagst, zum Beispiel, ja, oh, das macht dich jetzt gerade ganz hilflos oder traurig oder wütend oder sauer etc., dann bekommt das Kind eine Verbindung zum gesagten Wort in Verbindung zu dem erlebten Gefühl. Deswegen dürfen wir da selbst lernen, diesen Gefühlswortschatz einfach in unseren Alltag zu integrieren, unsere Kinder zu spiegeln und zu sagen, Mensch, dir geht's jetzt so und so oder mir geht's jetzt so und so. Ich bin jetzt gerade total erschöpft. So, und dann spürt das Kind, aha, so sieht erschöpft aus, so schaut meine Mama, wenn sie erschöpft ist oder mein Papa. Die speichern das alles ab und dann merken die das automatisch, indem du das vorlebst. Also ich denke mal, das ist jetzt klar geworden, oder mit dem Vorleben. So, und wenn dann noch klar ist, welches Bedürfnis dahinter steht, ja, hinter dem Gefühl, dann lernt dein Kind natürlich auch den Bedürfniswortschatz. Also vielleicht macht dich jetzt gerade, du bist gerade total sauer und frustriert, weil du eigentlich spielen willst. Und jetzt geht's aber ins Bett und das macht dich total sauer. So, aber das heißt ja noch lange nicht, dass dann jetzt gespielt wird. Ich spreche es an und dadurch lernt das Kind, aha, das wird natürlich noch nicht beim ersten Mal passieren, dass es dann sofort diese Connection hat und beim nächsten Mal sagt, oh, ich bin sauer, weil ich müde bin. Aber du wirst sehen, Stück für Stück wird sich das entwickeln und dann kommt dein Kind irgendwann und sagt, oh, ich brauche gerade eine Umarmung, weil ich gerade irgendwie innerlich unruhig bin. Also dein Kind kann dir von alleine schon sagen, was es gerade braucht. Und du wirst sehen, dass das Leben, das Zusammenleben dann einfach viel leichter wird. Und natürlich ist es am Anfang so, dass es auch mit der GfK Frustration entstehen am Anfang, weil es eben was Neues ist, was wir lernen. Und wenn wir bestimmte Sachen noch nicht können, dann neu lernen, dann sind wir auch frustriert, ja, obwohl wir erwachsen sind. Und von unseren Kindern erwarten wir häufig, dass sie einfach nicht frustriert sind, wenn bestimmte Sachen nicht gehen, obwohl ihr Nervensystem noch nicht mal komplett entwickelt ist. Also manchmal erwarten wir da auch ziemlich viel, obwohl wir manche Dinge eben selbst nicht können. Also da dürfen wir uns auch ehrlich mal in den Spiegel schauen und eben uns selbst reflektieren. Also dafür plädiere ich sehr, dass wir den Mut haben, uns da selbst anzuschauen und ja auch die Bereitschaft eben, uns weiterzuentwickeln. So, und zu guter Letzt die Frage, wann kann ich bestimmte Entspannungsübungen mit meinem Kind machen? Zum Beispiel bei der Entspannungsübung mit dem Vagusnerv, die ich vorgestellt habe, da ist es so, dass es eben zum Teil davon abhängt, wie gut das Kind das Erklärte eben umsetzen kann. Also da hängt es dann schon von den kognitiven Fähigkeiten auch ab. Und deswegen habe ich bei der Vagusnervübung vom letzten Mal auch die Variante mit der summenden Biene gewählt. Ich denke mal, das verstehen auch schon ganz kleine Kinder. Hör dir die Folge gerne mal an, wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede und du ein paar Übungen und Tipps haben willst, wie ihr euch gegenseitig, also für eine Entspannungsübung, wie ihr euch gegenseitig entspannen könnt, dann ja, kannst du dir das gerne mal anhören. Und das ist, wie gesagt, eine leichte Variante davon. Ansonsten würde ich das einfach ausprobieren und schauen, wie gut das dann mit deinem Kind funktioniert. Und eben bei Säuglingen und Kleinkindern ist es zum Beispiel wichtig, um die Bindung auch zu stärken, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, also nach Einverständnis, wie gesagt, das aktiviert nämlich den Vagusnerv auch bei Kindern. Also es geht auch schon bei kleinen Säuglingen los, die natürlich noch keine aktiven Übungen machen können, um den Vagusnerv zu aktivieren oder um für Entspannung zu sorgen. Da ist es eben besonders wichtig, dass wir da diesen Haut-zu-Haut-Kontakt haben, weil dadurch auch Oxytocin, also das Bindungshormon, ausgeschüttet wird und das wirkt entspannt. Babymassagen kann man auch machen. Und so, dann gibt es natürlich noch den Lifehack, unsere Spiegelneuronen. Also wir haben ja Spiegelneuronen im Gehirn. Und das ist so, dass wenn du dich selbst entspannst, also dein Kind beobachtet dich ja, ne, und spürt das auch und nimmt auch Emotionen auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jetzt zum Beispiel selbst in einen Raum kommst, wo alle gestresst sind, dann spürst du das. Und dann, also manche spüren das nicht. Das hat aber auch Ursachen. Und in den meisten Fällen spürt man einfach, wenn zum Beispiel ein hoher Vibe ist oder eine hohe Frequenz in dem Raum oder eine niedrige. Und so spürt das dein Kind natürlich auch. Und deswegen ist es immer gut, in Situationen da auch so entspannt wie möglich selbst zu sein. Ja. Und wie gesagt, da hilft auch wieder die Selbstreflexion und sich auch vergangene Situationen mal anzuschauen. Da kannst du zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du mein Übungsbuch GFK schon hast, die 4 Schritte der GFK mit Kindern schon hast. Da findest du auch noch mal einzelne Übungen, die du nutzen kannst, um einfach mal zu schauen, mit den 4 Schritten der gewaltfreien Kommunikation kannst du auch mit dir selbst arbeiten und schauen, welche Situation hat dich gerade getriggert, welche Situation war gerade eine Herausforderung und die dann anhand der 4 Schritte nochmal beleuchten, um einfach mehr Klarheit zu bekommen. So, das war ganz schön viel Input, würde ich mal sagen. Und ja, ich hoffe, ich konnte die Fragen soweit beantworten. Ich fasse noch mal zusammen. Die Fragen sind ja, wann ist das perfekte Alter für gewaltfreie Kommunikation, für Gefühlswortschatz und für die Anwendung und die Einübung für gewaltfreie Kommunikation. Und da sage ich, das ist wirklich von Anfang an wichtig, schon allein für dich selbst, ne, um eine eigene Klarheit zu bekommen, um eine eigene Klarheit zu haben. Und es geht halt hauptsächlich darum, das vorzuleben. Also ich habe zwar in meinem Buch Gefühlskompass ganz viele Übungen, also was ist ganz viele, 99 Übungen an der Zahl, mit denen du eben, also mit dir selbst und mit deinem Kind auch die Gefühle besser benennen kannst und erkennen kannst und so weiter. Also es gibt schon spezielle Übungen, die ihr verwenden könnt, spezielle Tools. Aber das Wichtigste und Beste und Verlässlichste ist eigentlich das Vorleben, ja. Und genau, bis das sozusagen verkörpert ist, dieses Gefühls, der Gefühlswortschatz und der Bedürfniswortschatz, bedeutet es halt einfach zu üben. Und da kann man natürlich auch bestimmte Tools nehmen, wie die Übung aus dem Gefühlskompass. Und ja, genau. Oder du machst einfach meinen Kurs Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Bindungspädagogik und bist schon super gut ausgerüstet und ausgestattet. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schick mir gerne deine Fragen, wenn du Fragen hast, wenn Fragen aufgekommen sind. Ansonsten, ja, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Entdecken und wir hören uns beim nächsten Mal wieder oder sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.